Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute ist Jan bei mir und wir haben heute die schöne Möglichkeit, etwas über Kuba zu erzählen. Und genau, in diesem Sinne wollen wir so ein paar Sachen zu sagen. Jan, würdest du vielleicht 2, 3 Sätze sagen? Wer bist du so? Was machst du? Und so weiter.
Also ich bin Jan, bin 19 Jahre und studiere die Fächer Deutsch und Geografie für die Sekundarstufe 1.
Genau, und du hast bei mir im letzten Semester eine Veranstaltung gemacht und das ist ja, vielleicht fangen wir damit ganz an, ne, wo wir uns im Hinblick auf uns mit Interkulturalität oder Transkulturalität ist der bessere Begriff beschäftigt haben, am Beispiel von Kuba. Wir haben in der Vorbesprechung schon so ein bisschen eben gesagt, was wir so heute diskutieren wollen, und da hast du erzählt, dass in der ersten Sitzung oder in den ersten 2 Sitzungen du so ein bisschen so einen Uiuiui-Effekt hattest, als du das erste Mal damit zu tun hast. Also man erwartet ja irgendwas, dass man über Kinder was hört oder vielleicht noch wie Piaget oder sowas in die Richtung. Dann kommt dann so ein verrückter Dozent an und erzählt irgendwas über verschiedene afrokubanische Religionen auf Kuba halt. Kannst du nochmal so sagen, wie war so dein Eindruck?
Ja, also ich bin zur zweiten Sitzung dazu gestoßen und ja, anfangs war ich wirklich sehr, sehr überrascht. Ich hatte gedacht, dass ich viel über Bildung, über, ja, wie Sie bereits gesagt haben, Kinder lernen, also was eben so Pädagogik, die Grundlagen in Pädagogik eben ausmachen. Ja, deswegen war ich sehr überrascht und habe mich auch so ein bisschen gewundert, weil eben, also in der Sitzung viel auch über Spiritismus, Beschwörungen, also verschiedene Bräuche, die eben in der afrokubanischen Kultur stattfinden und so die Grundlagen eben dort und kombiniert mit skurril klingenden Namen, ja, wo man am Anfang eben sehr verwundert war.
Hat sich das denn aufgelöst oder ist das...
Ja, also im Verlauf, also über mehrere Sitzungen hat man so die Zusammenhänge verstanden, hat dann die Logik, also auch was das mit Bildungsprozessen zu tun hat, dann wirklich näher verstanden. Aber anfangs, ja, war wirklich dieser Owei-Effekt, dass man wirklich das schwer zuordnen konnte.
Genau. Genau, dann fangen wir gleich an. Wir machen gleich noch so einen ganz klassischen Durchgang, dass wir so Historie und sowas zusammenfassen. Vielleicht noch 2, 3 Sätze. Du hast dich in deiner Hausarbeit mit der Theorie des Fremden nach Bernhard Waldenfels gesagt, jetzt ohne, dass wir schon auf die Interviews eingehen, wieso scheint dir das, was hat dich gereizt zu sagen, ich muss mit Waldenfels arbeiten?
Ja, also als ich mir verschiedene Themen angeschaut habe, fand ich, dass es also mit das interessanteste Thema war, einfach weil es auf der einen Seite auch einen starken Alltagsbezug hat, weil ich mir dachte, also das Fremde, beziehungsweise eben die Erfahrung des Fremden taucht so oft auf, auch dass ich mir, also wo ich mir im Leben das so gesagt habe und ja, wo ich halt dann einfach Interesse hatte, das mal genauer anzuschauen, was es damit auf sich hat und auch, ja, auch fand ich es interessant, eben was es mit Bildungsprozessen, was es mit Bildung zu tun hat.
Genau, ich kann ja vielleicht nochmal so 2, 3 Motive auch theoretischer Art kurz einführen. Also das eine, Waldenfels, ne, das Fremde zeigt sich, indem es sich erzieht und so weiter. Also womit wir es hier zu tun haben, ist, dass das Fremde eben nicht ein Ding ist. Man könnte ja ganz platt erstmal sagen, Kuba ist uns fremd, ist ein fremdes Land. Das ist bei Waldenfels nicht das, was gemeint ist, sondern das Fremde zeigt sich, indem es sich entzieht. Und das Interessante ist ja, wenn wir uns mit den Interviews, wenn wir uns mit dieser Kultur auseinandersetzen, haben wir etwas, was wir zunächst verstehen. Ne? Man kann sich das angucken, man kann die entsprechenden Texte lesen und so weiter. Aber in diesem Verstehen ist immer etwas, was man daran nicht versteht. Und ich glaube, dieses ist eine Erfahrung, wenn man das, also es, so ging mir das, als ich das erste Mal diese Interviews mit Personen aus Kuba gelesen habe, dass man jedes einzelne Wort ist relativ einfach, sondern ein paar so Yoruba-Fachbegriffe, da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Aber trotzdem hat man in diesem Verstehen irgendwie doch so einen Punkt, wo man so denkt, also grundsätzlich verstehe ich es nicht. So, ne? Und das wird auch nicht weggehen, das ist eine Sache. Das zweite wäre, also das wäre dieses Motiv des Fremden nach Waldenfels. Das zweite wäre das Motiv, was man ganz klassisch mit Hegel als Aufhebung bezeichnen könnte. Da müssen wir sozusagen, das wird sicherlich, werde ich da ein paar Podcasts brauchen, bis wir da hinkommen, aber das nochmal anzudeuten. Es gibt bei Hegel diesen ganz wichtigen Satz, ich glaube in der Phänomenologie des Geistes ist es, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, Das Fremde ist dadurch, dass es gekannt ist, noch nicht erkannt. Und das ist auch eine der, sagen wir mal, didaktischen Überlegungen in meinem Seminar gewesen, dass ich sagen würde, okay, wenn wir uns jetzt die deutsche Kultur angucken, was immer das ist ein ganz schwieriger Begriff, kleine Klammer auf, ich habe über hybride Identitäten Podcast gemacht, da könnte man sich das nochmal angucken. Also wenn man sich anguckt, was eigentlich das eigene ist, dann ist die These von Hegel, dass man das an sich noch nicht sehen kann. Also nur dadurch, dass man in Deutschland lebt, kennt man es noch nicht, also, oder man kennt es, aber man hat es eben noch nicht erkannt. Und es braucht einen solchen Umweg über etwas Fremdes, in diesem Fall ganz konkret, über Kuba als fremde Kultur, um damit in diesem Moment der Rückkehr oder Rückwendung das, was eigentlich die eigene Kultur ausmacht, über dieses Moment der Entfremdung wahrnehmen zu können. Ne, das wären so jetzt ganz kurz zwei, drei theoretische Sachen. Also vielleicht, ich fange mal kurz an, stell die Frage und dann werde ich, ne, dann sagst du ein paar Sachen und ich kann da noch was ergänzen. Diese Interviews beschäftigen sich ja alle mit diesem Bereich, die man Santeria, Regla de Ocha, Ifa nennen würde. Santeria ist der bekannteste Begriff. Was ist dir da noch so hängen geblieben? Was wären da wichtige Aspekte, worüber man reden müsste?
Ja, also man müsste die Grundlagen klären, also damit man überhaupt weiß, in welchem Rahmen man sich bewegt. Also dass eben ja die afrokubanische Kultur, ja, dass deren Bräuche und Traditionen eben nicht gleichzusetzen sind mit beispielsweise aus der europäischen Sichtweise, mit den europäischen Kulturen. Ja, dass eben kulturell bedingt ja eben ganz andere Werte, andere Normen für richtig gehalten werden, dass man sich das eben vor Augen hält und eben nicht mit der Einstellung rangeht, wie verrückt ist das Ganze und das ist doch also nicht real.
Genau, da vielleicht noch ganz wichtig, das vergesse ich immer, weil das eigentlich in diesem Bereich, sagen wir mal, also im weitesten Sinne wird man das hier als Ethnoerziehungswissenschaft, ethnologische Form der Erziehungswissenschaft bezeichnen. Also Alfred Schäfer und Rainer Kukemoer als zwei Namen, die haben das in Deutschland ganz prominent vertreten. Was da vollkommen klar ist, dass man in solchen Sachen nicht normativ rangeht, sondern erstmal deskriptiv vergleichend. Also man versucht erstmal sich anzugucken, wie ist es denn, wenn man auf andere Kulturen trifft, wie kann man die beschreiben, wie kann man sich überhaupt dem annähern. Und ne, diese Frage der Bewertung, das wird eigentlich in ethnografischen Arbeiten komplett ausgeklammert. Ne, das ist auch erstmal was ganz wichtig ist, was wir vielleicht ganz zum Schluss dann noch, ne, dann wieder auch mit solchen Fragen wie Aufklärung und so weiter, wie kann man das da verorten? Da taucht das dann irgendwann wieder ganz zum Schluss wieder auf. Aber zunächst würde ich erstmal sagen, sollte eine wissenschaftliche Herangehensweise zu sein, zu sagen, man guckt es sich rein deskriptiv an. Ne, ganz wichtig, dass ich das nochmal vorweg schicke. Also vielleicht jetzt nochmal kurz so der historische Bogen, damit man das sehen kann. Also Kuba ist ja von Kolumbus auf seiner zweiten Reise entdeckt worden. Damals war ihm noch nicht klar, dass das eine Insel ist. Also er hatte noch die Hoffnung, dass das weiter ins Festland geht und damit entsprechend auch bis nach China und Indien kommen kann. Das ist dann relativ schnell, also da sind dann auch relativ schnell ist es besiedelt worden. Die indigene Bevölkerung, die ist in Kuba innerhalb einiger Jahrzehnte fast komplett ausgerottet worden. Also das heißt, wenn man sich das heutzutage anguckt, ist es in einer Reihe von lateinamerikanischen und südamerikanischen Ländern insbesondere so, dass es da noch eine starke indigene Kultur gibt. Die ist auf Kuba komplett verschwunden. Es gibt ein paar Ortsnamen, wo das noch reinspielt. Es mag sein, dass es bei manchen Musikinstrumenten, dass die noch eine gewisse Tradition da haben, aber als Kultur, auch als lebende Sprache und so. Taino wäre da den Begriff, den man googeln würde, ist es entsprechend ausgestorben. Dann ist also relativ schnell es dazu gekommen, dass man in dem Bereich Leute bräuchte, die dort gearbeitet haben, sodass aus der Westküste von Afrika dort Sklaven gefangen wurden, die nach Kuba gebracht wurden und die einen relativ hohen Anteil an der kubanischen Bevölkerung stellen. Es gab nach dem Sklavenaufstand in Haiti eine gewisse Doktrin, dass man gesagt hat, es darf nicht mehr als 50% sein. Das heißt, da gab es dann bestimmte Bereiche, wo man gesagt hat, Vorsicht, die Zahl darf nicht zu groß werden, aber sowas in die Richtung 50% kann man dann sehen. Das heißt, ne, vor allen Dingen ist jetzt hier, wenn man das sich von auf der Karte anguckt, die Länder Nigeria, Benin, Kamerun, Kongo und so weiter, Zaire, die heutigen Benennungen, die sind entsprechend wichtig. Die sind halt von Spanien aus losgefahren, sind dann die Westküste Afrikas runtergefahren, haben dort, wo es möglich war, eben Sklaven eingekauft, sind dann nach Kuba gefahren, haben dort die wieder verkauft. In vielen Fällen haben sie dann auf Kuba wieder Produkte in das Schiff geladen, sind dann nach Spanien gefahren, das dort wieder verkauft haben. Und so gab es so einen Dreieckshandel, der sich dort entsprechend mit etabliert hat. Ja, und jetzt taucht das schon auf. Jetzt müssen wir so ein bisschen die komischen Begriffe zunächst einmal benennen, damit wir die entsprechend dort auch zuordnen können. Also, weil die muss man halt dann ungefähr so bezeichnen, wie sie halt auf Kuba benutzt werden. Wichtig ist auch immer zu sagen, die Worte sind anders als in Afrika oder wenn ich Afrika sage, ist immer der Westteil von Afrika, der eben dort relevant war. Also das erste, größte und bekannteste auf Kuba ist Santeria, Regla de Ocha oder Ifa. Das wären drei Begriffe, die im weitesten Sinne einen ähnlichen Bereich benennen. Da gibt es innerhalb nochmal Differenzen. Also Santeria im Sinne von Santos, von Heiligen, also die Heiligen, die man aus Afrika zurückgebracht hat, die kommen aus dem Bereich Nigeria-Benin und sind an der Yoruba-Kultur und auch an der Yoruba-Sprache sind dort besonders wichtig. Das zweite ist die gesamte Tradition der Bantu, die auf Kuba Palo genannt wird. Das ist ein sehr großer Bereich, der dort ist. Wahrscheinlich ist es auch so, dass von den Zahlen der Personen, die nach Kuba gebracht werden, der größere Bereich sogar aus dieser Bantu-Tradition kommt. Auf Kuba ist dann aber diese Yoruba-Tradition eigentlich stärker geworden. Es gibt die Abaqua, das ist besonders in Havanna im Hafenviertel sehr relevant. Das ist ein Bereich, der auch hier Nigeria, Kamerun, in dem Grenzfluss, in dem Bereich haben die gelebt. Es ist ein bisschen speziell, weil das als Geheimreligion ist, wo man relativ schwer reingucken kann. Und ja, die sind dort relativ auch bekannt. Also es gibt so den Diabolo, das ist so eine Figur, wurde halt als Teufel oder Teufelchen bezeichnet, ist aber eigentlich falsch. Der kommt eben aus dieser Kultur der Abaqua, wird in vielen Fällen oder sowas, zum Beispiel in Filmen auf Kuba, auf den frühen Filmen, auch immer nochmal visuell zitiert. Und das letzte sind die Arara, die sind vor allen Dingen Benin in dem Bereich und die sind insofern relevant, weil die in dem auf Haiti eben die Voodoo oder Voodoo-Kult gebildet haben. Und da gibt es zwei Bereiche, also einerseits die Leute, die direkt nach Kuba gekommen sind, andererseits ist nach diesem Sklavenaufstand sind viele Leute von Haiti nach Kuba geflohen, sodass es da quasi nochmal eine zweite Einwanderungswelle gibt. Ja, also das sind die verschiedenen Kulturen, womit wir uns jetzt beschäftigen werden in diesem Podcast und ich hoffe, dass da noch eine Reihe weiterer entstehen, die sich eben mit dieser Santeria, Regla de Ocha, Ifa auseinandersetzen. Das ist halt diese Yoruba-Tradition. Vielleicht jetzt ein paar Sachen historisch. Also das heißt, ne, Kolumbus hat Kuba entdeckt, ohne das zu wissen. Das wurde zunehmend eine wichtige Handelsmetropole, hat vor allen Dingen auch damit zu tun, weil der Hafen in Havanna besonders geschickt gelegen ist. Da konnte man von den Piraten, die damals waren, konnte man sich da sehr gut, dadurch, dass das so eine Meerenge ist, gibt es das Fort auf der einen Seite, die Stadt auf der anderen Seite. Man konnte also das sehr gut abschirmen, deswegen war der Hafen sehr sicher. Das heißt, das wurde relativ oder wurde dann zu einem der wichtigen Umschlagplätze dort entsprechend. Und dann gab es dort verschiedene Entwicklungen, die damit zu tun haben. Das erste ist, diese Traditionen auf Kuba sind alle noch mal ein bisschen anders als sie das sind in Afrika. Also zum Beispiel in diese Yoruba, da gibt es von diesen Orichas, von den entsprechenden Heiligen, in der ethnografischen Literatur wird zwischen 300 und 1200 verschiedenen Orichas gesprochen. Auf Kuba sind das dann also so um die 35 irgendwie roundabout. Das heißt, das wurde sehr deutlich, man hat sich quasi so ein Best-of-Kanon entwickelt. Ne? Schwierige Situation, lange Zeit halt in der Sklaverei gelebt. Das heißt, es gab so eine Verdichtung, wo man dann verschiedene Sachen auch zusammengepackt hat. Also das ist das Erste, was eine deutliche Veränderung schon mal, wo sich nur eine Veränderung stattgefunden hat. Das Zweite, was dann entstanden ist, was vielleicht ganz interessant ist, wenn man das jetzt im Hinblick auf Musik sich anguckt, ist, dass es die afrokubanische Rumba entstanden ist. Das heißt, alle diese Traditionen haben sich dann in gewisser Weise, haben dann einen Beitrag zu dieser Rumba sich entwickelt. Das muss man sagen, das ist insofern anders, das hat nichts mit der Rumba zu tun, die man in Deutschland kennt, sondern das ist eben etwas, was eine reine Perkussionsmusik ist. Der Tanz ist auch ganz anders. Und vielleicht für die Leute, die sich auch Salsa tanzen oder damit interessieren, diese Rumba ist dann mit europäischen Einflüssen vermischt worden. Und daraus ist dann in Santiago de Cuba der Son entstanden. Und dieser Son bildet eigentlich die Basis von dem, was wir zum Beispiel heute sowas wie Salsa nennen und so. Das heißt, wir haben es hier mit verschiedenen Prozessen zu tun, wo sich die Kulturen miteinander vermischen. Deswegen dieser Begriff Transkulturalität. Also das ist sozusagen in ein Ineinandergehen verschiedener Kulturen, die dort entstanden ist, was dort eben ganz entscheidend für diese entsprechenden Sachen ist. Dann gehe ich nochmal ein bisschen weiter. Also das heißt, ungefähr 1890, glaube ich, ist die Sklaverei auf Kuba aufgehoben worden. Ne, dann gab es die Phase da, wo es einen starken Einfluss aus Amerika gab. Dann eben den Bereich, wo Fidel Castro, kommunistische Revolution da war. In all diesen Bereichen waren diese afrokubanischen Kulturen eigentlich nicht besonders gern gesehen. Das war immer so im Hintergrund. Wie gesagt, also auf Kuba Marxismus, Religion ist das Opium fürs Volk, gab es eben eine gewisse Ablehnung. Das hat sich dann verändert, so in die 1990er Jahren. Da gab es die sogenannte Periode Especial. Da ist ja der Ostblock als zusammengebrochen und das hat dann auch die ökonomischen Bedingungen auf Kuba sehr verschlechtert, weil die halt viele Handelsbeziehungen da hatten, sodass da entsprechend es dazu gekommen ist, dass das also eine ökonomische Krise war und das hat auch dazu geführt, dass also diese Tradition der Santeria, der Orichas relativ relevant gewesen ist und plötzlich auch ins öffentliche Bild gekommen ist. Also man sieht, wenn man sich in diese Religion initiiert, muss man ein Jahr komplett weiß tragen. Das heißt, man sieht in Kuba im Stadtbild halt viele Leute, die das entsprechend machen und das lässt sich auch direkt adressieren. Das wäre also vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder, ja, nee, ist inzwischen natürlich noch eine Ecke lecker, also sagen wir mal vor 40 Jahren, wäre das sicherlich sehr viel schwerer bis nicht möglich gewesen, das tatsächlich zu machen und sich so zu outen in dem Sinne. Gut, also soweit. Vielleicht, genau, dann sage ich noch, ja? Genau, sprich mal, damit ich nicht zu lange da rede.
Ich wollte nur noch kurz sagen, also mir hat das, also ich fand es dadurch einfacher, dass ich mir ein Video dazu angeschaut habe, was irgendwie, ich glaube, Kubas göttliche Rhythmen heißt es auf YouTube. Also habe ich mir nach der, also auch noch zu Beginn der Seminarsitzungen angeschaut. Ja, und da erfährt man eben auch, also ein bisschen bildhaft kann man sich das dann also besser vorstellen. Ja, und erfährt eben auch, also jetzt nicht so detailliert, wie Sie es gerade beschrieben haben, aber zumindest also so grundlegend auch über Musik, die Kultur halt ein bisschen was, dass man so dieses Grundgerüst halt ein bisschen besser nachvollziehen kann.
Genau, also danke kurz für den Hinweis, ne? Das halte ich auch für besonders wichtig, dass man, also entweder kann man nach Kuba fliegen, ne? Kann vielleicht nicht jeder machen direkt, aber man, ne, dieses Kubas göttliche Rhythmen, sehr gut gemachter Dokumentarfilm, ist unter anderem auf Arte gelaufen, ist auch in meinem Blog unter dem Stichwort oben Transkulturalität verlinkt, da kann man dann das entsprechend dann kurz sehen. Genau, dann noch zwei, drei Sätze, wie analysieren wir das hier im Seminar? Also das Ding ist, ich arbeite ja immer mit narrativen Interviews. Die Leute, die meinen Podcast hören, haben das schon gemerkt, dass in den allermeisten Fällen ich eben ein Interview habe, wo ich sage, erzähl mal deine Lebensgeschichte oder in diesem Fall erzähl mal, wie bist du zur Religion gekommen. Dann erzählen die Leute. Dieses Verfahren kannte ich eben sehr lange und wollte das gerne auch dann einfach mit Kuba machen. Und auf meiner zweiten Reise habe ich mich dann mit einem Freund getroffen und wirklich am letzten Abend habe ich dann gesagt, oh, das wäre doch so toll, wenn ich narrative Interviews hätte und ist aber so blöd, weil da war mein Spanisch noch deutlich schlechter und so weiter. Das also selber zu machen, wäre schwierig gewesen. Und dann hat er gesagt, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Kein Problem, und dann habe ich ihm mein Aufnahmegerät, ein solches Zoom irgendwie, gegeben und der hat dann einfach Bekannte aus seinem Umfeld gefragt, ob die das machen wollen und da sind halt insgesamt 10 Interviews, sehr unterschiedlich lang, also sind 6 oder 7, glaube ich, die sind sozusagen komplette Interviews und dann gibt es noch so ein paar, die irgendwie so Kurzbereiche sind, sodass wir hier narrative Interviews haben, die uns entsprechend da vorliegen. Gut, vielleicht in dem Sinne, kannst du Kubas göttliche Rhythmen vielleicht so ein paar Szenen nochmal schildern, wo du sagst, okay, das wäre etwas, was mir da aufgefallen ist und dann würde ich das dann versuchen so einzuordnen?
Ja, also ein Beispiel, was noch recht zu Beginn des Videos war, wo man, Musik abgelaufen ist, es werden rituelle Bräuche gezeigt, wo eben auch es werden verschiedene Figuren dargestellt, wo eben göttliche Figuren, zu denen die Personen, also ich glaube auch beten und die eben für sie sehr wichtig sind, eben bestimmte Rituale, bestimmte Tänze, die praktiziert werden und ja, das sieht außergewöhnlich aus, es sieht cool aus und ja, es ist für uns eben was ganz, also ganz neu so,
das wollen wir sehen. Dann kommen wir vielleicht dazu. Also das ist interessant, diese verschiedenen afrokubanischen Religionen werden häufig auch als Trommelreligionen bezeichnet. Ich habe einen Freund, der Musikethnographie macht, der unter dem Begriff auch seine Diplomarbeit, glaube ich, geschrieben hat. Die Frage ist, worin manifestiert sich das? Also das heißt, es gibt zunächst diese Santos, diese Orichas, ne, das eine katholischer Name, das andere Yoruba-Name. Davon gibt es 35, also um mal ein paar zu nennen, Eligua, Ogun, Ochosi, die haben alle so bestimmte Eigenschaften. Also Eligua ist das Kind, was die Wege öffnet und schließt, was einem sozusagen neue Wege ermöglicht. Der hat eine gewisse Kleidung, soweit ich jetzt mich richtig erinnere, rot-schwarz ist das. Das hat auch eine Bedeutung, es gibt immer so Geschichten, Patakin heißt das, wo man das einordnen kann. Es gibt eine Szene, wo er, glaube ich, in ein Feuer geworfen wird und deswegen ist er eben rot, rot im Sinne des Feuers, schwarz im Sinne von diesem, dass er verkohlt wurde, indem der dort eine bestimmte religiöse Dimension hat. Ne? Zu den 35 ist sehr komplex, also es gibt da hunderte von diesen Geschichten. Und das Ding ist, also Kleidung hat man. Man hat diese Farben als Zuordnung. Jeder dieser Orichas hat einen für ihn spezifischen Tanz und eben auch einen entsprechenden Rhythmus, den man auf verschiedenen Trommeln, es gibt da drei Varianten, aber die wichtigsten sind sicherlich diese Bata-Trommeln. Die kennt man in Europa ganz wenig. Ne? Die sind da entscheidend. Wer die sehen will, sollte vielleicht mal googeln oder bei YouTube Bata Kuba eingeben, dann findet man die eigentlich sofort. Und das Entscheidende, was sozusagen dabei die Vorstellung ist, ist, dass diese Orichas einem die Möglichkeit bieten, bestimmte Probleme, die man in seinem Leben hat und so weiter, zu erklären. Das hat also eine Orakelfunktion, wenn man so will. Und das heißt, man geht auf einen sogenannten Tambor, auf ein sogenanntes Fest und dort tanzen die Leute und versuchen sich beim Tanzen in einen Trancezustand zu versetzen. Und die Idee ist, dass in diesem Trancezustand man die Möglichkeit hat, mit den Göttern zu kommunizieren. Das heißt, das ist jetzt immer eine Frage, wie man das ausdrückt, weil wenn ich das sage, sind natürlich jetzt wieder westliche Begriffe, dann haben wir wieder diese Frage des Fremden da drin. Aber grundsätzlich ist die Vorstellung, dass in diesen Trancezuständen die Götter durch einen hindurch reden können. Ja, und das ist eine der ganz wichtigen Elemente, wo man sagen würde, okay, darin manifestiert sich so etwas wie diese Orichas. Hast du vielleicht noch eine andere Szene oder einen anderen Bereich, den man daran anknüpfen könnte?
Ich versuche mich gerade zu erinnern.
Ja, das ist schon ein bisschen her.
Das ist ganz am Anfang gewesen, ja, in dem Interview. Was jetzt direkt da in Bezug haben, müssen wir ein paar Sachen sagen.
Okay, dann erinnere ich mich wahrscheinlich jetzt. Ich finde noch eine Szene noch sehr interessant. Und zwar, das ist diese Szene relativ zum Ende. Da ist so ein Rapper, der dort Musik macht. Du sagst jetzt, kannst du da nochmal vielleicht zwei,
drei? Ja, genau. Erinnere ich mich noch daran. Also wird eben auch über einen, einen afrokubanischen Rapper wird eben dort dann berichtet, wie er eben seine Musik produziert, wird auch über so seine, also teilweise Wertvorstellungen wird geredet, man lernt ihn so ein bisschen kennen und das ist auch interessant dargestellt, das ist einfach mal so zu sehen, bestimmte Sichtweise auch eher, eher aus der jüngeren Sichtweise, also er ist glaube ich noch relativ jung, wahrscheinlich 30 oder Ende 20. Ja, und er sagt eben verschiedene Dinge, woran ich mich nicht mehr genau erinnern kann, aber was auf jeden Fall auch interessant ist und was damit zu tun hat.
Also, was ich an der Szene interessant finde, ist, er wird dann gefragt, ne, erzähl mal ein bisschen. Zunächst sagt er so erstmal so ganz allgemein, wo er da lebt und so weiter, dass er zum Beispiel auch mit diesem amerikanischen Gangster-Rap überhaupt nichts anfangen kann, weil Kriminalität auf Kuba gibt es ganz wenig, eigentlich so gut wie nie, so ein bisschen so. Also Touristen kann mal sein, dass denen irgendwie ein Portemonnaie geklaut wird, aber wie man das aus amerikanischen Gangster-Rap kennt, damit können die nichts anfangen. Und dann lädt er dieses Kamerateam zu sich nach Hause ein und dann zeigt er in einen kleinen Schrank und da sind eben drei solche Figuren, Eligua, Ogun und Ochosi. Das sind die Guerreros und in dem ersten Einweihungsschritt in der Santeria, heißt Mano de Orula, da wird entsprechend das wird entsprechend gezeigt. Und das Interessante ist, das sind so etwas wie Schutzgötter, die man, also so sind, also der Eligua zum Beispiel, wird aus Beton gefertigt, das ist eigentlich so ein Klotz, sage ich mal, der ein bisschen schädelartig ist und wo die beiden Augen mit Muscheln dort entsprechend reingetan werden. Und diese drei Guerreros, die Krieger, die sind eben Schutzgötter. Das heißt, man platziert die normalerweise so, dass sie direkt am Eingang sind, um eben böse Einflüsse und so weiter davor zu schützen. Und relevant ist dabei dann auch, dass die in vielen Fällen, also zum Beispiel Tagen zugeordnet sind. Eligua ist montags, ne, der immer, wenn wir nehmen an einem Montag auf, ne, das heißt, Da ist so die Vorstellung, okay, das ist der erste Tag in der Woche, der legt so ein bisschen die Basis. Deswegen gibt man in vielen Fällen Eligois am Montag ein kleines Geschenk, also zum Beispiel Süßigkeiten oder wie so die Kubanen, ein bisschen ironisch, wie die kubanischen Kinder, raucht er gerne und rum trinkt er auch gerne Eligois. Das heißt, ne, das kriegt sozusagen diese kleine Figur als ein Geschenk mit, in der Hoffnung, dass sozusagen die Götter einem gnädig gestimmt sind und einem Eligois mögliche Türen entsprechend sozusagen da öffnet. Genau. Vielleicht nochmal, also jetzt, ne, und das wäre, geht so ein bisschen in die Richtung. Wie würdest du sagen, also wo würdest du sowas sehen wie Anknüpfungspunkte an die Kultur, europäische Kultur, die du kennst, wo man vielleicht über Assoziationen, über Analogien sich versuchen könnte zu erschließen, was da passiert?
Ja, also ich finde, also wenn man sich, also die, ich rede jetzt von der, also aus christlichen Religion, und generell Religion ist ja auch für viele Menschen eine gesellschaftliche Stütze, also es ist, also dass die Leute beten können und eben, ja, sich einer höheren Instanz zuwenden und eben, ja, hoffen, dass es ihnen gut geht. Und ja, das Gleiche findet man eben auch in der afrokubanischen Kultur, dass eben diese Götter eben, also sie haben eben auch schon gesagt, du hast eben auch gesagt, die Schutzengel, und die alle eine bestimmte Funktion haben. Und ja, ähnlich wie in der christlichen Religion ist diese gesellschaftliche Stütze eben auch dort besonders wichtig. Dadurch, dass eben viele Menschen das praktizieren, das Glauben, bildet sich eben auch so eine, oder hat sich im Laufe der Jahre eine kulturelle Einheit gebildet. Ja, dass die, was die Menschen halt auch zusammenhält. Und das hat man sowohl, und das hat man in jeder Religion und ist auf jeden Fall eines, was man assoziieren könnte damit.
Genau, also ne, da vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also das erste ist, also die ganz wichtig um zu dem Verständnis ist, diese afrokubanischen Religionen, insbesondere die Santeria, bei der ist es am stärksten, ne, da ist es ja schon im Wort Santos im Sinne von Heiligen, hat sich im Laufe der Zeit mit dem Katholizismus auf Kuba verknüpft. Und zwar ist es so, dass also zum Beispiel es eine Analogie verschiedener Personen gibt. Das also, ich nenne ein Beispiel, in der Yoruba-Tradition ist das Chango, das ist einer der wichtigen Krieger, der die Blitze schleudert, der dort eine ganz wichtige Position hat, ein ganz starker Oricha. Und der ist mit Santa Barbara verknüpft. Ja, das heißt, so, und jetzt gibt es zwei Theorien. Die eine Theorie besagt, das ist eine Art sozusagen, könnte sagen, in Anführungsstrichen Versteckspiel. Das heißt, diese Religion war lange Zeit verboten und den Anführungsstrichen Trick, den sie gemacht haben, ist, dass sie sozusagen Eigenschaften gesucht haben, die ähnlich waren. Und dann hat man eben ein Bild von Santa Barbara bei sich als an den Altar gehängt. Und wenn dann jemand reinkam, sagt, ja, hier ist Santa Barbara, Katholizismus und so weiter. Aber tatsächlich stand dahinter Chango. Das findet man häufig zum Beispiel heute auch noch in Liedern, zum Beispiel in Salsa, wo es zum Beispiel Santa Barbara auch immer wieder genannt wird. Aber ganz klar ist, da ist nicht die katholische Heilige gemeint, sondern es ist immer sozusagen dahinterliegend die Yoruba-Tradition da drin. Kleiner Hinweis, es gibt eine ähnliche Figur zu Chango auch im Palo. Ne, das lassen wir jetzt mal weg, aber ne, es gibt halt mehrere dieser afrokubanischen Religionen auf Kuba und da gibt es halt auch Vermischungen. Nur damit ich das noch kurz sozusagen damit eingefügt habe. Die zweite Erklärung wäre zu sagen, in der Yoruba-Tradition ist man davon ausgegangen, dass das so universelle Qualitäten sind. Also ne, Chango, der Krieger, Uchun, die verführende junge Frau, die auch Schutzheilige der Schwangeren ist, Yemaya, die starke Frau, die auch sozusagen die, ne, den, das Meer, die Wellen und so weiter dafür zuständig ist. Man hat auch häufig auch so eine Zuordnung zu Naturphänomenen. Und dass einfach gesagt wurde, es gibt sozusagen diese Ähnlichkeit, dass wenn das universelle Qualitäten sind, dann müsste man ja auch sowas in anderen Bereichen kriegen. Das heißt, hier gibt es diese, ne, hier wieder dieser Begriff Transkulturalität von Fernando Ortiz, dass das so zusammengefügt wurde.
Finde ich allerdings auch durchaus verständlich, ja. dass die Person dort, also daran glauben, wenn man eben nicht diese uns bekannte wissenschaftliche Perspektive hat. Also diese ganzen Phänomene muss man sich ja irgendwie erklären. Und ja, aus westlicher Sichtweise, beziehungsweise aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive, kann man sich das natürlich alles physikalisch etc. eben erklären. Aber wenn man das eben, ja, insofern nicht hat, also muss es ja irgendwas geben, womit man sich das erklären kann. Mhm. Deswegen finde ich, ist es eben auch sehr gut nachvollziehbar. Mhm.
Genau, ne? Das wäre eine so eine Sache. Müssen wir da diese, was du gesagt hast, ist sehr plausibel, wird auch häufig benutzt. Ist, kann man machen. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil da tendenziell auch wieder sowas wie Kulturchauvinismus, ne? Wir sind die rationalen, wissenschaftlichen und so weiter. Da kann ich vielleicht noch zwei, ne? Da muss man sozusagen drauf aufpassen. Ich habe vielleicht noch auch eine Analogie, vielleicht für die Leute, die hier mal in den Kölner Dom gehen oder so. Also eine der, wir hatten dieses Beispiel, dass dieser Rapper da diese kleinen Figuren bei sich zu Hause im Zimmer hat. Und das Spannende ist eben, wenn man sich jetzt fragt, was sind die eigentlich ontologisch? Also ontologisch im Sinne von Seinslehre, welche Seinsbereiche gibt es? Und da haben wir sowas, dass wir sagen würden, in der westlichen Tradition, sowas wie, man hat die Sphäre des Göttlichen, des Transzendentalen, dann hat man die Sphäre des Menschen, so, und dann hat man Tiere und dann Dinge, sage ich mal. Das würde so eine Hierarchie geben, die dort entsprechend dann da drin ist, wo wir die Sachen entsprechend aufteilen mit den entsprechenden Konstruktionen, die sozusagen da mit drin sind. Wenn man sich das anguckt, ist das auf Kuba ein bisschen anders, weil nämlich zwischen der Götterwelt und der Menschenwelt nochmal die Santos als vermittelnde Instanz da drin sind. Und die Muertos, die Toten, auch eine ganz wichtige Position. Oder ich würde vielleicht besser sogar, ich würde lieber noch von den Ahnen reden, die da mit drin sind. Und was das Spannende ist, dass das auf einer ganz anderen Ebene miteinander vermischt ist. Also wir würden sehr stark unterscheiden zwischen transzendentalen Räumen. Wenn ich bete, gehe ich in die Kirche. Und das ist eben anders als andere Räume. Und auf Kuba ist das alles deutlich stärker vermischt. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel diese Figur anguckt, dann würden Kubaner sagen, die leben irgendwie. Und zwar, denen ist natürlich auch klar, die haben auch, also es ist auch so, dass tatsächlich auch Leute, die Santeria praktizieren, sehr gut ausgebildet sind. Ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der Philosophie studiert hat und der alles, Lacan und Descartes und Hegel und so weiter, konnte der alles. Also das heißt, da gibt es auch diese wissenschaftliche Tradition, gibt es da auch. Und trotzdem gibt es noch so etwas, dass die sagen würden, okay, der ist, natürlich läuft der nicht durch die Gegend oder sowas, aber trotzdem ist das etwas, was nicht nur ein Gegenstand ist, was irgendwie so ein ontologisch so eine Zwischenposition hat. Und zwar auch nicht nur eine symbolische Zwischenposition, wenn man sagt, ich hänge mir ein Kreuz irgendwie an die Wand, würde man sagen, das ist ein Symbol fürs Christentum, wo ich meinen Glauben irgendwie mit ausdrücken will. Das, vielleicht würde man auch sagen, das hilft mir noch bis zum gewissen Grade. Aber hier haben wir eine andere Situation. Und ich vielleicht noch, mir war das wichtig, insofern, man könnte so im Sinne des Analogieschlusses sagen, vielleicht ist das sowas wie Reliquien, die man so aus dem Mittelalter kennt. Ich weiß nicht, wer das, kann man sich nochmal angucken, hier in eine katholische Kirche gehen. Das ist dann häufig, dass da zum Beispiel so ein Bereich ist, wo man einen Finger hat. Und das ist dann der Finger eines Heiligen zum Beispiel. Und die haben auch so eine merkwürdige Position, weil das einerseits ja ein konkreter Gegenstand ist, ein Körperteil. und andererseits dieses Körperteil irgendwie noch im Transzendentalen angesiedelt ist, dass die eine gewisse Macht, einen gewissen Einfluss haben. Und das würde ich sagen, eine solche, ich würde das mal nennen, eine verwickelte Ontologie, also etwas, was, ja, wo man nicht weiß, was ist eigentlich genau dieser Status, lebt das jetzt oder lebt das nicht? Wenn es nur ein Ding wäre, könnte es ja keinen Einfluss auf die Welt haben und so weiter. Das finde ich sehr spannend, weil das lässt sich relativ schwierig beschreiben. Kleine Klammer auf, für die Leute, die meinen Podcast häufiger hören. Ich habe ja viel mit Lacan, Spiegelstadium und so weiter gearbeitet. Da hat man ähnliche Phänomene, was der Lacan da beschreibt, ist ja auch, dass dieses Spiegelbild auch so eine merkwürdige ontologische Perspektive hat, genau. So, wo machen wir weiter? Du musst jetzt mal einen Aufschlag machen.
Ja, geht es schon in Richtung, dass wir uns anschauen, was sind die Inhalte des,
genau,
des Interviews?
Grob? Genau, dann lass uns das jetzt kurz machen. Also mir war es wichtig, nochmal so ein bisschen diese entsprechende historische Sache, die Zusammenhänge kurz zu beschreiben. Da gibt es verschiedene Bereiche, vielleicht ganz kurz zur Literatur. Es gibt logischerweise extrem viel auf Spanisch. Ne? Das ist immer ein Problem, wenn man dann kein Spanisch kennt. Kann man ja schnell mal lernen. Ansonsten ist es häufig ein Problem. Es gibt eine Reihe von Arbeiten, die im englischsprachigen Raum ist. Da gibt es so eine gewisse, richtig so eine Schule. Ich glaube, die haben in Chicago angefangen, von US-Amerikanern, die sich damit stark auseinandergesetzt haben und das erforscht haben. Ich würde im deutschsprachigen Raum eine Literatur empfehlen. Und zwar heißt das das Exil der Götter. Und das ist von, ich glaube, Stefan Palmier. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, habe das richtig in Erinnerung. Also nochmal, das Exil der Götter werde ich auch im Blog verlinken. Das ist seine, ich glaube, Habilitationsschrift oder vielleicht Doktorschrift. Sehr, sehr gut gemacht. Das wäre so der, womit ich anfangen würde. Muss man auf jeden Fall sich über Fernleihe bestellen. Ich weiß nicht, das ist so ein typisch akademisches Buch, was, glaube ich, irgendwie 60 Euro kostet. Also kaufen würde ich es nicht empfehlen. Für Studierende ist ja kein Problem, einfach über Fernleihe muss man dann inzwischen mal vielleicht mal ein paar Wochen warten, aber das wäre sicherlich die Literatur. Genau, also jetzt wie immer, wir fangen jetzt mit einem Interview an, gucken uns da ein paar Sachen rein und da würde ich vorschlagen, erzähl mal, was wird da erzählt.
Genau, also wir haben uns verschiedene Interviews angeschaut, unter anderem ein Interview, und um jetzt mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, um eine Vorstellung zu bekommen, also was wird, ja, worum geht es grundsätzlich, was sind so die Inhalte, dass man das, ja, sich ein bisschen besser vorstellen kann. Und zwar gibt es ein Interview, das ist dort das dritte Interview. Es geht um ein Mädchen namens Martha und, ja, ganz grob gesagt wird das Erleben der afrokubanischen Kultur beziehungsweise der afrokubanischen Religion wird eben dort thematisiert. Und ja, also Martha, das Mädchen Martha, erzählt eben, ja, ihre Erfahrungen, die sie mit der Religion und mit dem Umfeld, also mit ihrem Umfeld gemacht hat, ja, auf eine spannende Art und Weise. Und
darf ich da kurz, klar, rein? Du hast jetzt Mädchen gesagt. Sie erzählt natürlich erstmal ihre ne? Also in dem Moment, wo sie das erzählt, ist sie, glaube ich, 54, ne? Oder sowas in die Richtung?
Genau, also sie erzählt sozusagen von klein auf über, ja, sorry, habe ich vergessen, ja, zu sagen, ich bin, also von klein auf, zwischendurch, also wie sie immer älter wird, das, ja, teilweise wie sie mit 30 aus, also auf die Geschichte, ja, zurückblickt und eben am Ende, ja, ist sie dann schon was älter und eben nicht mehr ein Mädchen.
Genau, nur kurz, also wieder narratives Interview. Mein Informant hat eben sein Aufnahmegerät genommen, gab wahrscheinlich dann eine kleine Vorbesprechung, dass er da was über die afrokubanischen Kulturen, insbesondere eben über die Regla de Ocha, wissen wollte, hat gesagt, erzähl mal, wie bist du zur Religion gekommen, und das Interview, was du jetzt besprichst, ist eben Ergebnis dieser Fragestellung, die relativ offen war, wo sie einfach erzählt hat, was waren für sie die entscheidenden Momente, dahin zu kommen. Ja.
Genau, also die Geschichte, die sie erzählt, beginnt, dass sie also kurz von ihrer Familie, von der Religion erzählt, dass die Religion ihr bekannt ist, dass auch ihr familiäres Umfeld, ihre Familie sehr religiös ist. Allerdings sie sich, also ihr Selbst- und Weltbild nicht mit den Vorstellungen der Religion genau übereinstimmt. Also sie kennt die Religion zwar sogar sehr gut, allerdings fühlt sie sich nicht direkt verbunden mit der Religion. Was natürlich, was in der Kultur relativ schwierig für sie ist, da sie eben, sie erzählt, sie bekommt eben ständig äußere Einflüsse von Freundinnen, die eben ja größtenteils, beziehungsweise eben fast alle, ja sehr stark an die Religion glauben, sich stark damit verbunden fühlen. Und ja, auch dort, jetzt eine kurze Frage, soll ich jetzt auch schon so den Bezug zu Waldenfels oder soll ich nur
mach grob, mal euch, wenn
nur grob, das, ja. Also um nur so ein paar Sachen anzusprechen, dass eben, also sie hat auch dort wieder, was wir eben kurz besprochen haben, also sie hat Zugang zu der Religion, aber in der Religion sind bestimmte Teile, also mit denen sie sich nicht verbunden fühlt, die ihr unzugänglich sind. Und das ist eben dort auch wieder, dass eben, ja, sie sagt, dass die Religion ihr als etwas Befremdliches vorkommt. Auch dort haben wir wieder so den Bezug zu Waldenfels.
Darf ich nur kurz? Vor allen Dingen auch, sie sagt, das macht ihr Angst. Ne? Also man muss sich da auch vergegenwärtigen, insbesondere diese Initiationsrituale und so weiter. Das ist eben etwas, wo Leute dann zum Beispiel auch in solchen Ekstase-Situationen sind. Und natürlich zum Beispiel für Kinder, die dann plötzlich die Eltern völlig enthemmt und in einer ganz anderen Situation sind, ist es häufig so, dass das Angst verbreitet. Eine Sache, die auch relevant ist, ich weiß nicht, ob das hier in dem Interview ist, es gibt Tieropfer in diesen Initiationsritualen. Das ist relativ harmlos, also das zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist also in vielen Fällen sind das irgendwie zum Beispiel Hühner, die in diesen Ritualen geschlachtet werden oder denen halt irgendwie die Kehle sozusagen durchgeschnitten wird. Natürlich auch das etwas, wo man zunächst eben mit Angst drauf reagiert und da sagt sie, okay, da habe ich mich gefürchtet, das mochte ich nicht.
Genau, und dann kommt es, dann beschreibt sie oder erzählt sie rückblickend einige Ereignisse, wodurch die Religion ihr näher gebracht wurde. Und zwar berichtet sie von einem Ereignis, das ist ihr Ehemann hat zu Beginn ihrer Erzählung, also zu dem Punkt, wo ich jetzt darüber spreche, eine ähnliche Einstellung wie sie, also fühlt sich auch also nicht besonders stark mit der Religion verbunden und beschließt im Anschluss allerdings relativ überraschend eine Totenmesse, also eben gemeinsam, sie sollte eben dort mitkommen für den verstorbenen Vater, also von ihrem Ehemann. Und ja, dort kommt es dann zu dem ersten direkten oder beziehungsweise zu dem ersten Kontakt eben wirklich mit der Religion. Es wird eben beschrieben, dass sie, also sozusagen, ja, dass sie so eine Art Verwandlungsprozess durchlebt, wo sie einen Geist sieht, was ihr allerdings nicht unbekannt vorkommt. Allerdings kann man sich natürlich vorstellen, dass es für sie natürlich eine sehr außergewöhnliche Erfahrung letztendlich ist. Ihre Erzählung daraufhin könnte man nun denken, dass natürlich dass etwas passiert, dass sie sich vielleicht dass ein Transformationsprozess, ein Bildungsprozess stattgefunden hat. Aber trotzdem fühlt sie sich danach noch nicht verbunden mit der Religion. Hat allerdings durch äußere Einflüsse bekommt sie ständig gesagt, also ich könnte nur was kurz zitieren, ich finde jetzt leider nicht genau die Stelle, aber auf jeden Fall, dass, wie gesagt, dass Freundinnen zu ihr sagen, arbeite für die Sache, also sie sollte den Spiritismus, wo es um Geisterbeschwörungen, um ja, Menschen helfen auf spirituelle Art und Weise, also sollte sie eben praktizieren, das ist eben auch das, was ihr Umfeld eben ständig verlangt, aber sie fühlt sich ja nicht besonders wohl darin und hat dann, kommt es zu einer auch sehr entscheidenden Szene, hat dann einen Traum, eine Art visionären Traum, wo sie religiöse Symbole sieht, die ihr bekannt sind, die ihr aber auch Angst einjagen, also sie sieht, sie berichtet, wie sie Nonnen auf einem Friedhof sieht, mit religiösen Symbolen verknüpft Und sie weckt ihren Ehemann und völlig überrascht, also was ich an dieser Stelle dachte, ist, dass ihr Ehemann ähnlich wie sie die Meinung, also wie sie hat, und ihr sagt, nein, das bildest du dir nur ein, aber überraschenderweise versucht auch er, sie von der Religion also zu überzeugen, indem er ihr wirklich sagt, dass es real ist, dass sie sich das nicht einbildet. Und ja, dann beginnt ein sehr interessanter Prozess, dass sie eben wirklich reflektiert, dass sie sich allerdings sehr, sehr unwohl fühlt. Sie hat also eine Art paranoiden Effekt, dass sie Pfeifgeräusche hört, dass sie Geräusche hört und dass sie sozusagen passiv gedrängt wird, wirklich eben mit der Religion näher in Kontakt zu kommen. Und es ist sogar so weit, es kommt sogar so weit dazu, dass sie sich so unwohl fühlt, dass sie weniger isst, dass ihr gesundheitlicher Zustand sich verschlechtert, dass sie in eine Art krisenhafte Situation fällt. Und dann beginnt sie eben, also erzählt sie, dass sie eben beginnt, ihr Leben zu überdenken und ja, macht eben einen entscheidenden Schritt. Sie geht eben ja wirklich aktiv auf die Religion zu. Anfangs auch noch nicht so stark, indem sie eben bestimmte religiöse Gläser eben bei sich zu Hause aufstellt, eben auch, was ich vermute, eben auch in erster Hinsicht, um ihr Umfeld davon zu überzeugen, dass sie für die Sache arbeitet. Also lässt sich eben unterschiedlich interpretieren. Aber insgesamt führt es eben dazu, dass sie sich eben wirklich näher zur Religion fühlt, dass sie denkt, sie muss eben einen entscheidenden Schritt machen. Es wird gesagt, bevor die Sache ist, sie einzunehmen, muss sie sich entscheiden. Und ja, im Verlauf, ich will jetzt nicht zu viel sagen, auf jeden Fall im Verlauf des weiteren Interviews nimmt sie also praktiziert sie den Spiritismus, sie nimmt ihn an, akzeptiert ihn und ja, lebt das Ganze auch aus, sie glaubt an ihn und für sie hat es sicherlich im Endeffekt einen positiven Effekt, da sie eben, also sie sagt, dass sie glücklich ist damit und dass es ihr viel gibt, den Menschen zu helfen im Rahmen des Spiritismus.
Genau, also jetzt müssen wir so ein bisschen uns überlegen, wie wir da rangehen. Ne? Also das Erste, was wir ja immer im Kontext dieser Transformationstheorien besprechen, ist, dass wir sagen, wir müssten so etwas wie Transformation grundlegender Figuren oder Kategorien des Welt- und Selbstverhältnisses. Also erstmal ist die Frage, die These, die ja dahinter steht, wir bilden so etwas, jeder Mensch bildet so etwas wie ein Welt- und Selbstverhältnis. Also die Art und Weise, wie wir uns in der Welt situieren, aus. Und jetzt, diese Figuren ist insofern wichtig, wir haben es ja jetzt nicht mit Menschen direkt zu tun, sondern wir haben zunächst erstmal mit einem narrativen Interview zu tun, also mit Wörtern, die da in dem Interview aneinandergereiht sind. Woran kann man das sehen? Und eine Frage ist, also die These, die dort dahinter steckt, ist, man kann sich Figuren, sprachliche Figuren, Formulierungen angucken, die das Welt- und Selbstverhältnis prägen. Was wäre dein Vorschlag in dem ersten Teil? Wie würdest du basal erstmal sagen, das ist die Figur ihres Selbst- und Weltverhältnisses?
Ja, dadurch, dass sie das Fremde die Religion, dass es für sie befremdlich vorkommt, dass sie so eine Art Angstreaktion zeigt. Das zeigt für mich, dass sie eben auf emotionaler Ebene sich nicht 100% mit der Religion identifiziert. Also sie bejaht es auf ontologischer Ebene, also grundsätzlich die Religion. Es ist auch nicht so, dass sie irgendwie kein Verständnis dafür hat oder so, sondern sie fühlt sich einfach emotional nicht verbunden. Das ist ihr Selbst- und Weltverhältnis stimmt nicht hundertprozentig mit dem der Religion oder dem Ideal der Religion überein.
Genau, also da vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also ich habe auch, als ich mir das überlegt habe, was könnten da die Figuren des Selbst- und Weltverhältnisses sein, da ist das Problem sowas wie die eine Metapher oder sowas, die findet man nicht. Mein Vorschlag wäre zu sagen, ihr Welt- und Selbstverhältnis ist eine Figur der Verneinung der Religion. Und jetzt ist dieses Jetzt könnte man das Erste, was man machen kann, was ist eine Verneinung? Verneinung wären alle Sätze, wo so etwas wie nicht drin vorkommt. Ne, und das ist ja interessant, wenn man sich dieses Interview, insbesondere gleich den Anfang, mit dem sie erzählt, ne, sie fängt damit an, ich bin da und da geboren, so und so, und ich kannte die Religion, aber ich mochte sie nicht, sie gefiel mir nicht und so weiter. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Formulierungen, die eben als eine Negation dieser Religion zu sehen sind, als eine Verneinung, die eben mit nicht sind. Könntest du zwei, drei Zitate vielleicht?
Ja, genau. Also ich habe jetzt eine Stelle gerade gefunden, die auch interessant ist. Und zwar, also auf der Seite 1, ich empfand das als etwas Befremdliches. Ich wusste nicht genau, was das alles sein sollte. Ja. Also so dieser Überwältigungseffekt. Ja. Und was ich sage, fiel mir nicht. Mhm. Also dort auch wieder klar die Meinung. Oder meine Mutter und meine Schwiegermutter hatten sich bereits einen Santo ausgewählt, aber ich lehnte das alles ab.
Genau, ne, das wären jetzt einige, da kann man noch mehr machen. Ich würde noch unterscheiden. Also es gibt formale Negationen, das ist da, wo nicht tatsächlich drin ist. Ich würde aber auch sowas sagen wie, ich bin davor geflüchtet. Auch das würde ich als eine Negation, alle sozusagen eher auf inhaltlich-semantischer Ebene sagen. So, jetzt hast du eine Sache gesagt und die finde ich sehr, sehr wichtig und spannend. Wenn wir uns den Begriff der Verneinung angucken, es gibt bei Freud diesen ganz wichtigen Text Die Verneinung und da argumentiert er so, dass alles, was ich verneine, auf eine vorhergehende Bejahung beruht. Also das Beispiel, was er bringt, ist, ich habe einen Analysanten, der erzählt einen Traum und dann frage ich ihn, wer war die und die Person in dem Traum? Und wenn der Analysant dann sagt, der Vater war es nicht, dann sagt Freud, es war der Vater und zwar mit folgendem Argument, dass im psychischen Apparat das so ist, dass zunächst im Sinne der freien Assoziation der Vater als erstes auftaucht, das wäre die Bejahung, und dann ein zweiter kognitiver Prozess passiert, dass nämlich gesagt wird, der war es nicht. Aber das erkennt ja immerhin schon mal an, dass man sagt, der Vater ist mir als erster eingefallen. Und in einer ähnlichen Hinsicht würde ich hier dieses Motiv der Verneinung auch deuten, und zwar insofern, dass sie an keiner Stelle in Frage stellt, dass es zum Beispiel sowas wie die Santos gibt, dass die Welt beeinflussen können und so weiter. Also man könnte ja auch sich überlegen, dass da solche Formulierungen kommen wie zum Beispiel, das ist alles Hokuspokus oder sowas in die Richtung. Also wo das ontologisch in Frage gestellt wird, ob das überhaupt existiert. Und das gibt es überhaupt nicht. Also wenn ich sage, ich bin davor geflüchtet, sage ich ja gleichzeitig auch, ich akzeptiere zumindest, dass das eine solche Macht hat, dass man davor flüchten muss. Ne? Das wäre sozusagen hier diese Figur des Selbst- und Weltverhältnisses.
Finde ich, wird auch, wenn man eine Seite weiter blättert, noch deutlicher, wo sie eben diese Erfahrung in der Totenmesse hat. Ich zitiere kurz, der Geist durchfuhr mich und ich ging zum Geist über. Ich verlor den Verstand, weil man da eben seinen Verstand verliert. Der Satz sagt aus, dass sie die Bejahung, sie kennt es, sie weiß, was passiert. Vermutlich eben dadurch, dass sie es schon oft in der Familie gesehen hat. Das heißt, sie akzeptiert es auf jeden Fall in einer gewissen Hinsicht.
Genau, also das ist eine der ganz interessanten Szenen. Tatsächlich ist das, also dieser erste Teil, der allererste, den ich überhaupt von den Interviews gelesen hatte, als ich die auf Kuba war. Ne, mein Spanisch war da noch deutlich schlechter, deswegen konnte ich das noch nicht im Original lesen. Und habe genau mit dieser Szene angefangen. Und was ich daran so spannend finde, ist nicht nur, was dort erzählt wird. Das ist eben so eine Form des Exzesses oder des Außer-sich-Seins, was hier beschrieben wird. So, schon das ist in der europäischen Kultur ungewöhnlich. Orte, wo man sowas hat, sind relativ wenig. Man könnte sich fragen, jetzt demnächst ist wieder Fußball-WM, ob das vielleicht Orte sind, wo man sowas zumindest in Ansätzen auch wieder erlebbar hat. Viel interessanter finde ich, wie wird es erzählt. Und ne, also sie sagt und plötzlich, und das, da muss man die Übersetzung, muss man sich angucken, ich bin in den Geist gefallen. Interessanterweise im spanischen Original ist es andersrum, also nicht der Geist ist in mich, sondern ich bin in den Geist gefallen. Und das Zweite ist, und dann habe ich den Verstand, dann wäre die Frage, ob man das vielleicht besser im Sinne, dann habe ich das Bewusstsein oder die Kontrolle über mich verloren. Und das sagt sie dann ja auch ganz klar, das ist sowas wie, das ist kanonisiert. Und sagt dann, ja, das ist so, ne, bei immer, wenn man, wenn so ein Santo in einen reinfällt, dann weiß, kann man sich sozusagen da nicht dran erinnern. Was ich vor allen Dingen spannend finde, und das, glaube ich, ist unterschiedlich, wir würden das in einer ja jetzt westlichen, kartesianischen, naturwissenschaftlichen geprägten Art und Weise würden das nicht so erzählen können. Hast du noch Ideen, wie hat das auf dich gewirkt von der Erzählung her, nicht vom Inhalt so sehr?
Ja, also mich hat es von der Erzählung hat es für mich sehr so gewirkt, dass ja, es ist für sie alltäglich und normal und es ist, also war jetzt teilweise für mich etwas, also ich war ein bisschen überrascht, einfach weil ja, weil sie es halt einfach wirklich so akzeptiert und weil sie es für so, also sonst würde sie es nicht so erzählen, wenn sie es nicht, also ich, sie wird jetzt, ich könnte mir jetzt niemals vorstellen, dass sie es halt einfach so sagt, obwohl es nicht für sie nicht so ist. Das ist ja aus einer völlig, also neutralen Perspektive. Und ja, mich hat es eben ein bisschen überrascht, aber auf der einen Seite fand ich, ist es durchaus sehr nachvollziehbar. Also sie erlebt das halt einfach, also sie erzählt es also sehr, sehr authentisch, wie sie das erlebt. Und es ist ja für uns aus der westlichen, aus der sehr westlich geprägten Sichtweise, ja, natürlich in der Wissenweise nicht verständlich, beziehungsweise haben wir halt einfach nicht diesen Zugang dadurch. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass wenn man sich wirklich näher damit, beschäftigt, ja, vieles darüber lernt und das vielleicht auch wirklich selber erlebt. Ich glaube, sowas ist einfach, was man wirklich selber erleben und selber praktizieren muss, um das überhaupt zu verstehen. Ansonsten kann man das, also hat man einfach nicht so sehr diesen Zugang. Man kann es sich einfach nicht so genau vorstellen.
Also vielleicht da noch zwei, drei Sätze, um das kurz noch zu ergänzen. Also ich habe lange überlegt, wie ich mit dieser Szene umgehe. Und ein Vorschlag, den ich gemacht habe, ist, dass man sagen könnte, was wäre eigentlich der Unterschied, wie würden in Anführungsstrichen wir das erzählen, ne? Wir, immer schwieriger Begriff, gut, Klammer zu. Und ich würde sagen, wenn das eine Erzählung ist, die jemand, in Deutschland geboren ist, erzählen würde, dann wird er sowas wie Marker setzen, dass das, was jetzt passiert, eine andere ontologische Ebene ist. Also sowas sagen, ne, dann bin ich da, da gab es dieses Ritual, ich habe mich hingesetzt, ich habe mich schlecht gefühlt und so weiter. Und dann würde ein solcher Satz kommen wie, und dann hatte ich eine Vision. Ne? Und danach würde dann kommen, okay, ich habe mich mit dem Geist vereint, sie sieht dann verschiedene Personen, die da kommen und so weiter. Das ist eine relativ lange Geschichte, die dann auftaucht. Und danach würde man sagen, und als ich dann, was weiß ich, aus diesem Trancezustand erwacht war, war das und das. Also in der Erzählung würde man annehmen, dass sowas wie Marker sind, die ontologische Grenzen setzen. Das ist jetzt noch Alltag, ne, da sitze ich, ne, das ist ein reales Erlebnis, ein Ritual oder sowas, was dort praktiziert wird. Und dann kommt aber ontologisch was anderes. Eine Vision, eine Ekstase, was Traumhaftes oder sowas. Und das Interessante ist, sowas findet man hier nicht. Sie geht einfach direkt in darüber. Und das finde ich daran so spannend, wo ich sagen würde, okay, die einzelnen Elemente kann man noch relativ gut nachvollziehen. Ne? Ich bin zwar jetzt noch nicht in solchen Ekstase, zumindest noch nicht in dem Extrem gewesen, aber ungefähr nachvollziehen, was da passiert, kann man. Ich glaube, wie sie es erzählt, kann man nicht nachvollziehen. Ja,
das finde ich macht es, aber macht ihre Erzählung auch so authentisch. Ja. Dadurch finde ich, dass es so direkt ist und eben nicht wie eine Erzählung rüberkommt, sondern eher wie, wie eine erlebte Rede, also dass man, ja, das sagen, dass sie direkt mit involviert ist, macht das so besonders.
Genau. Kurz, was würdest du im Kontext von Bernhard Waldenfels Phänomenologie des Fremden gerade zu dieser Szene sagen? Hast du da Ideen zu?
Ja, genau. Also wie gesagt, zum Anfang, was ich schon gesagt hatte, ist, dass also trotz dieser Zugänglichkeit gibt es bestimmte Bereiche, die sich diesem Zugänglichen entziehen. Und eben, dass es sich in diesem Entzug auch zeigt, wird eben auch deutlich, dadurch, dass sie eben halt wirklich darauf aufmerksam wird. Also wenn daran wird, merkt man es eben noch. Diese Zuordnungskraft, die ihr nicht gegeben ist, beziehungsweise dieser, also gerade in der Anfangsszene, dieser Störcharakter des Fremden, den Waldenfels thematisiert, wird eben auch dort deutlich, dass sie eben durch die Ablehnung der Religion, dadurch, dass die Erfahrung eben, also sagt man, dass die Erfahrung in sich fremd wird, also die Erfahrung, die sie macht, wirkt für sie oder wird, also ist sie eben nicht vertraut und dadurch verliert sie an Zuordnungskraft und wird sozusagen in sich fremd. Das ist was man zu dieser Anfangsszene sagen kann. Allerdings im Verlauf
des... Sagen wir vielleicht einfach erstmal nur bei der Szene. Ich würde da vielleicht noch zwei, drei Sätze kurz rausstreichen. Also das Erste, es gibt da eine Reihe von Formulierungen, die der Waldenfels immer wieder benutzt. Eine, die ich sehr interessant finde, ist, die Erfahrung des Fremden führt zu einem Fremdwerden der Erfahrung. Ja, und genau das könnte man ja sagen mit dieser Form, dass eben ein Santo oder Muerto, ich glaube in diesem Fall ist ein Muerto, ein Toter, ein Ahne sozusagen, dass sie in den Ahnen fällt. Auch hier die Räumlichkeit ist merkwürdig, wir würden das andersrum wahrscheinlich sehen, dass sie in diesen Ahnen fällt. Das ist eine Erfahrung, wo das Fremde da ist, aber es ist insofern fremd, weil diese Erfahrung ihr so ein bisschen den Boden unter den Füßen entzieht. Also die Erfahrung des Fremden führt zu einem Fremdwerden der Erfahrung. Plötzlich kann sie sich in ihrer Welt, wie sie das sieht, noch nicht sicher sein. Ich gehe auch davon aus, dass es das erste Mal ist, dass sie einen solchen Trancezustand hat. Dass sie vorher gesagt hat, ich mochte das nicht und so weiter. Aber hier genau eine solche Erfahrung hat, die da auftaucht. Also insofern könnte man sagen, das ist eine Erfahrung des Fremden. Was ich noch wichtig finde, ist, dass Waldenfels davon ausgeht, dass es diese fremde Erfahrung des Fremden in verschiedenen Steigerungsformen gibt. So, und was ich hier sagen würde, ist, dass das hier etwas ist, was man mit Waldenfels als eine strukturelle Fremdheit, eine Fremdheit der Ordnung bezeichnen kann. Also zumindest auf der Ebene, auf der wir es lesen. Und das ist so eine Frage, wie könnte man so etwas wie eine strukturelle Fremdheit, eine Fremdheit der Ordnung bezeichnen? Und ich würde sagen, dieses ist für den europäisch-westlichen Leser, der, was weiß ich, in der kantianischen Tradition ist, insofern fremd, weil da eine andere Ontologie drin ist. Und zwar insofern eine andere Ontologie, dass zwischen transzendentalen Räumen, göttlichen Räumen und alltäglichen Räumen nicht unterschieden wird, sondern das ist irgendwie so ineinander gedreht oder sowas. Kleine Klammer auf, bei Lacan gibt es zum Beispiel solche Formulierungen wie der extime Kern des Subjektes. Also wir würden sagen immer, der intime Kern, hätten wir kein Problem. Aber er sagt, extim und intim, das ist gleichzeitig, auch das sind so Formulierungen, wo ich sagen würde, das sind so Ontologien, die verwickelt sind, wo man nicht sagen kann, ist das jetzt eigentlich was Göttliches oder ist das was Medizinisches oder sowas. All diese Kategorien verschwimmen eigentlich. Und darin zeigt sich meiner etwas so wie eine strukturelle Fremdheit. Vielleicht noch zwei, drei Sätze. Jetzt mit dieser Frage nach Transformation. Ne? Wir haben relativ lange uns diskutiert, ob das schon sowas wie ein Auslöser für Transformationen ist. Was wäre da so dein Argument?
Ja, also diese Anfangsszene wäre für mich noch keine Transformation, weil sie nach dieser Szene eben eben noch nicht, also sozusagen ihr Selbst- und Weltverhältnis hat sich eben noch nicht so geändert. Es bedarf einer, und das ist, wenn man sich den Verlauf anschaut, eben kommt immer noch vor. Also es bedarf etwas, sozusagen, etwas Größeres. Es bedarf einer anderen Situation, einer krisenhaften Situation, was sie letztendlich ja in einer gewissen Weise eben dazu drängt, also ihr Selbst- und Weltverhältnis in Frage zu stellen. Und man könnte denken, das ist nach so einer Erfahrung oder jetzt auch wieder aus westlicher Sichtweise, wäre sowas auf jeden Fall eine so spektakuläre Erfahrung, dass sich bei uns, Bildungsprozesse unterschiedlich, aber wäre es zumindest bei mir so, dass dort eben Bildungsprozesse stattfinden, aber für Martha eben, es ist bis zu dem Zeitpunkt eben noch, ist danach noch kein Transformationsprozess. Hat noch nicht stattgefunden.
Genau, also vielleicht zwei, drei Sätze, was sehr, sehr spannend ist, dass tatsächlich in dem Interview dieses Transformieren, Transformar im spanischen Original auftaucht. Und das ist in dem Kontext etwas, was ganz, ganz interessant ist, weil also schon im Wort her es da eine Ähnlichkeit gibt. Also dieser Prozess, dass das westlich gesagt Besessenseins von diesen Santos, das wird im Spanischen mit diesem Verb transformar bezeichnet. Tatsächlich würde ich dir aber auch zustimmen, dass hier so etwas entsteht wie eine Erfahrung, die sich ihrem Selbst- und Weltverhältnis entgegenstellt. Deswegen ist es auch schon eine sehr starke Erfahrung von etwas strukturell Fremden, die aber noch nicht in neue Figuren überschlägt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir so einen Cliffhanger und sagen, okay, die neuen Figuren fehlen uns noch. Und zwar würde ich jetzt einfach vorschlagen, aufgrund der Zeit, haben wir es für heute. Nächste Woche Freitag gucken wir uns dann an, ob und wie es eine Lösung gibt. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir da einen Termin finden. Ansonsten hören Sie rein. Genau, das ist dann so, dann haben wir jetzt hier noch so ein kleines Moment und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder.
Jo, auf Wiedersehen.
Jo, tschüss.